HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der Alltag eines Polizisten kann sehr gefährlich sein. Deshalb soll die hessische Polizei auch deutlich mehr Taser, also Elektroschockpistolen, bekommen. Das fordert jetzt die FDP im Landtag. In den USA sind solche Taser schon seit vielen Jahren üblich. Und diese Elektroschocker sehen aus wie Pistolen. Sie können aber Menschen mit elektrischen Schlägen außer Gefecht setzen, ohne dass sich die Beamten zu nah an potenzielle Angreifer heranwagen müssen. Auch in Hessen gibt es sie. Aber die FDP-Opposition im Landtag fordert jetzt ein Aufrüsten im großen Stil. Und zwar pro Streife ein Taser. Warum dieser Vorschlag sehr umstritten ist, berichtet Andreas Meyer-Feist.
Ein Mann mit einem Messer, Einsatzkräfte gegenüber. Erst die Drohung, dann der Einsatz mit dem Elektroschocker, im Polizeijargon Taser genannt. Typisch bei derartigen Bedrohungslagen für Benjamin Rose vom Polizeipräsidium Frankfurt.
Das ist so das Alltägliche. Relevant ist natürlich da die Verhältnismäßigkeit, dass man abwägt, welche Zwangsmittel hat man und was ist jetzt, sage ich mal, am sinnvollsten, um auch für das Gegenüber die mildeste Beeinträchtigung zu haben, was seine körperliche Unversehrtheit angeht.
Auch Carsten Bech von der Gewerkschaft der Polizei GdP ist froh, dass es den Elektroschocker gibt. Unübersehbar, wenn ihn seine Kolleginnen und Kollegen dabei haben.
Das ist markant, ist ein gelbes Gerät, was in einem Oberschenkelholster getragen wird, sodass es auch für jedermann erkennbar ist.
20 Mal wurde im letzten Jahr der 1400 Euro teure Elektroschocker eingesetzt. Meistens kommt es gar nicht so weit.
Deswegen, unsere Kollegen berichten, dass allein schon oftmals das Androhen oder das Zeigen dieses Einsatzgerätes ausreicht, um die Situation zu bereinigen.
Aber politisch ist der Taser umstritten. Im Innenministerium gibt es viel Rückendeckung dafür. Aber vom FDP-Ziel, ein Taser pro Streife, ist Hessen weit entfernt. Das kritisiert der FDP-Innenexperte Stefan Müller. Für ihn ist der Elektroschocker immer dann sinnvoll, wenn Pfefferspray nichts hilft und Schusswaffen zu gefährlich wären.
Wenn in der realen Gefahrensituation ein Messerangreifer in 5 Metern Abstand vor einem steht, dann ist eben der Taser genau das richtige Einsatzmittel, um hiergegen vorzugehen.
Für Polizeigewerkschafter Bech müssen es nicht 800 Taser in Hessen sein, wie die FDP fordert. Etwas weniger würden auch reichen. Wie die FDP will aber auch die Polizeigewerkschaft, dass Taser-Einsätze vereinfacht werden und dass nicht so viel Einsatzkräfte vor Ort sein müssen, um das Gerät auch wirklich benutzen zu dürfen.
Die 4 Personen, das ist aber oftmals lebensfremd und in der Realität einfach nicht durchführbar, weil gar nicht genug Kollegen da sind.
Mehr Taser, weniger hohe Hürden vor dem Einsatz. Nicht jeder will das. Die Chefin der Linksfraktion im Landtag, Elisabeth Kuhler, kritisiert den Vorstoß der Liberalen und warnt vor möglichen Folgen.
Das Problem ist, dass bei Tasern eben auch die Hemmschwelle des Einsatzes sinkt. Im Gegensatz zu einer Schusswaffe, wo Polizistinnen und Polizisten eben sehr seltener dazu greifen als eben zu einem Taser.
Die linken Politikerin verweist auch auf Todesfälle, die es auch in Hessen gegeben hat.
Gerade bei Menschen mit Risikofaktoren wie Herz-Kreislauf-Problemen oder unter Drogeneinfluss kann das eben zu erheblichen gesundheitlichen Problemen bis hin zum Tod führen.
Stefan Müller von der FDP überzeugt das aber nicht.
Aber der Schuss mit einer Kugel wäre sicherlich noch viel gefährlicher.
Der Taser bald schon in jedem Streifenwagen, das will die FDP. Aber soweit will es das hessische Innenministerium nicht kommen lassen. Begründung: Die Elektroschocker sind keine Gummiknöppel, die sich schnell erklären lassen, sondern komplizierte Geräte. Training und Kontrollen kosten Zeit und Geld. Und so wird es wohl erstmal bleiben bei den 73 Tasern in Hessen.
Mehr Taser, also mehr Elektroschockpistolen für die hessische Polizei. Das fordert die FDP im Landtag. Infos dazu hatte Andreas Meyer-Feist. Bei vielen Haus- und Kinderärzten haben die Patienten jetzt vor verschlossenen Türen gestanden. Denn viele Ärzte in Hessen, aber auch in anderen Bundesländern, der Protest richtet sich gegen geplante Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen. Die planen nämlich Krankenkassen und die Bundesregierung. Und HR-Info-Reporterin Sandra Winzer hat darüber mit Hausärzten gesprochen. Und vor dieser Sendung haben wir sie gefragt, wo sehen die Ärzte das größte Problem?
Ja, grundsätzlich sagen sie, wir haben mehr Personalkosten, mehr Hygieneaufwand, mehr Dokumentations- und Verwaltungsaufwand. Heißt, die Kosten für eine laufende Praxis steigen, auch durch die Energiepreise. Aber die Honorare werden nicht entsprechend erhöht. Und das sorgt auch dafür, dass Patienten mit längeren Wartezeiten rechnen müssen und eventuell nicht mehr die gewohnte Versorgung kriegen können.
Ein anderer Punkt ist ja auch, dass der Bonus für neue Patienten gestrichen wird. Und der war ja für viele Ärzte bisher ein finanzieller Anreiz. Bedeutet das, dass es für uns noch schwieriger wird, künftig einen Arzt zu finden?
Ja, so ähnlich sagen das zumindest der Hausärzteverband Hessen und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Also sie sagen, wenn es keine angepassten Honorare gibt und sogar noch Leistungskürzungen, dann sagen sie, schadet das letztlich der Patientenversorgung. Viele Praxen würden ihr Leistungsangebot reduzieren müssen. Es könnte längere Anfahrtswege geben in ländlichen Gebieten, längere Wartezeiten und damit auch ja weniger Flexibilität, eben was die Aufnahme neuer Patientinnen und Patienten angeht. Das würde dazu führen, dass es eben auch schwieriger werden könnte, einen behandelnden Arzt zu finden.
Wie groß sind denn da die finanziellen Einbußen?
Ja, das ist sehr schwierig. Dahinter steckt ein hochkomplexes Abrechnungssystem der Kassenärztlichen Vereinigung. Aber grob kann man sagen, okay, wir haben steigende Kosten. Einmal im Jahr werden dann die Honorare neu ausgehandelt. Für 2023 wollte die Ärzteschaft 6% mehr Geld. Die Kassen haben diese Forderung aber abgelehnt. Man hat für dieses Jahr 2% angeboten. Für nächstes Jahr dann nur noch eine Nullrunde, also 0%. Eine Kinderärztin aus Wiesbaden hat mir gesagt, die Inflation und die Mehrkosten für eine Praxis betragen teilweise 10-20%. Ich kriege jetzt aber nur 2% oder 0% mehr, da rutsche ich in ein Minus.
Viele Haus- und Kinderärzte in Hessen haben jetzt ihre Praxen für einen Tag geschlossen. Das war eine Protestaktion gegen die geplanten Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen. Infos dazu hatte Sandra Winzer. Egal ob in Nordhessen oder im Rhein-Main-Gebiet. Wer morgens mit Bussen oder Bahnen zur Arbeit will, der hat es seit einigen Monaten häufig ziemlich schwer. Denn in ganz Hessen werden immer wieder kurzfristig Fahrten gestrichen, weil viele Fahrer und Mitarbeiter krank sind. Auf einigen Linien wurde der Fahrplan zusammengekürzt, sodass Bahnen gar nicht mehr so häufig fahren oder teilweise durch Busse ersetzt werden. Viele Fahrgäste ärgert das, denn die Umstände scheinen einfach kein Ende zu nehmen. Mehr dazu von hr-Info-Reporterin Marie-Kathrin Fromm.
Eine Stellwerksstörung, eine defekte Bahn oder Verzögerungen im Betriebsablauf. Es gibt viele Gründe, warum Züge zu spät oder manchmal gar nicht kommen. Pendler kennen das nur zu gut. Bei den S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet sorgt momentan noch ein weiterer Faktor für zahlreiche Ausfälle. Erkrankte Fahrer und Stellwerksmitarbeiter. Pendler, wie hier an der Frankfurter Hauptwache, bekommen das täglich mit.
Es kommt mit erschreckender Regelmäßigkeit momentan halt morgens dann die Durchsage, dass Züge eben halt aufgrund des Personalmangels ausfallen. Die werden ersatzlos gestrichen und die Leute werden wirklich quasi da stehen gelassen.
Ja, eigentlich jeden Tag. Also man braucht länger zur Arbeit und länger zurück. Also ich finde es ertragen ist langsam schwer, vor allen Dingen bei den Preisen. Schon noch schwerer als sonst.
Auch diese Frau aus Wiesbaden steht am Bahnsteig und wartet lange auf ihre nächste S-Bahn. Viele Züge nach Wiesbaden fahren im Moment nur bis Kelsterbach.
Das nervt sehr, auch natürlich wegen Busausfällen insgesamt. Es fehlen ja auch Busse in Wiesbaden. Das bekomme ich jeden Tag, wenn ich zur Arbeit möchte, mit, weil ich kein Homeoffice machen kann durch meine Tätigkeit.
In Wiesbaden fallen schon seit mehr als einem halben Jahr zahlreiche Busse aus. Und auch in anderen Teilen Hessens gibt es Probleme. Zum Beispiel bei der Kurhessenbahn von und nach Kassel. Schon seit dem Sommer werden hier immer wieder Züge gestrichen. Doch in vielen Fällen liegt das nicht allein an erkrankten Mitarbeitern. Die Personaldecke ist häufig dünn, weil der ÖPNV-Branche insgesamt Nachwuchskräfte fehlen, sagt Lars Wagner vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV.
Wir haben schon jetzt einen großen Nachbesetzungsbedarf. Wir reden darüber, dass wir bis 2030 74.000 Beschäftigte aufgrund des demografischen Wandels nachbesetzen müssen, die dann einfach frei werdende Stellen hinterlassen.
Die Konkurrenz um auszubildende Quereinsteiger und Facharbeiter ist wie in anderen Branchen auch groß. Hinzu kommt die Herausforderung, dass das ÖPNV-Angebot in Deutschland bis 2030 deutlich ausgeweitet werden soll, um Klimaschutzziele zu erreichen, so die Vorgabe der Politik. Dazu bräuchte man aber noch viel, viel mehr Mitarbeiter als heute. Der Personalmangel im Bus- und Bahnverkehr könnte sich deshalb in den kommenden Jahren sogar noch verschärfen.
Seit Monaten fallen in Hessen Busse und Bahnen aus, weil viele Fahrer und viele Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen krank sind. Über die aktuelle Situation hat uns Marie-Kathrin Fromm informiert. Die Creme de la Creme der deutschen und internationalen Jazzmusikszene gibt sich jetzt in Frankfurt die Ehre. Denn dort ist das 53. Deutsche Jazzfestival gestartet. Die Erwartungen sind groß. Schließlich treten die Künstlerinnen und Künstler nach der Corona-Pandemie endlich wieder vor Publikum auf. Und die Konzerte laufen übrigens auch in den lokalen Jazzclubs der Stadt. Einen Überblick zum Festival hat für uns hr-Inforeporter Pablo Diaz.
Proben zu dem Konzert der HR Big Band mit der Komponistin und Jazzpianistin Julia Hülsmann. Eine Premiere für beide Seiten. Julia Hülsmann spielt normalerweise mit ihrem Quartett und war gerade auf Tour.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen anders, das stimmt. Es ist viel festgelegter als in einem Quartett, wo man sich wirklich mal nach rechts, mal nach links, mal nach oben oder unten bewegen kann, wenn man möchte. Es gibt allerdings bei dem Programm natürlich auch Bereiche, die freier sind und sich dann wieder findet in der ganzen Band.
Julia Hülsmann ist keine Unbekannte beim Deutschen Jazzfestival Frankfurt. Bereits 2016 spielte sie hier. Damals waren es Lieder der Beatles, die sie extra für das Festival arrangierte. Diesmal werden es ausschließlich Instrumentalstücke sein. Musik des US-Quartetts Quest. Seit mehr als 50 Jahren stehen die vier Musiker auf den Bühnen der Welt. Vier Musiker, die sich gegenseitig noch inspirieren und überraschen. Quest steht für gut improvisierten Small Group Jazz. Jedes Konzert eine eigene Welt, eine neue Geburt, sagen die Musiker. Ein Konzert der besonderen Art dürfte der Auftritt von Rabik Abu Khalil sein. Der aus dem Libanon stammende Musiker tritt regelmäßig beim Deutschen Jazzfestival auf. Diesmal macht er das mit der in der Schweiz lebenden Sängerin Elina Duni. Insgesamt wird das 53. Deutsche Jazzfestival Frankfurt dezentraler, denn in diesem Jahr gibt es auch in den kleineren Jazzclubs der Stadt einige Konzerte. Frank Lauber ist Teil des Organisationsteams.
Das sind 6 Konzerte. Im Jazzkeller ist ein eher traditionelles Konzert mit dem Wesley G. Organ Trio mit Gitarre und Schlagzeug und Orgel. Dann gibt es das Konzert in der Fabrik mit dem Ivan Habernal Septett. Es gibt ein sehr spannendes Konzert in der Romanfabrik. Chords on End heißt die Band und die widmet sich so der Musik der 50er, 60er Jahre hier, die im Frankfurter Raum auch entstanden ist. Und 2 sehr moderne Konzerte im Jazz Montez, im Kulturverein, das Moses Joffe Trio aus Berlin und Blue Lab Beats, so ein Produzentenduo, und runden quasi diesen Abend dann eher so ein bisschen Jazz-Party-mäßig ab im weitesten Sinne.
Jazzfans können jetzt in Frankfurt auf ihre Kosten kommen, denn dort ist das 53. Deutsche Jazzfestival gestartet. Was die Besucher genau erwartet, darüber hat uns Pablo Diaz informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hessenschau.de.